Sorgenfrei leben, einen wunderschönen guten Abend. Was für ein schönes Theaterstück. Ich bin noch ganz geplättet, die waren richtig gut. Mann trifft den Pfarrer auf der Straße. Der Mann sagt zum Pfarrer: Herr Pfarrer, heute Morgen bin ich aufgewacht, zur Arbeit gegangen und auf der Straße ist mir eine schwarze Katze begegnet. Das bringt doch Unglück, oder? Der Pfarrer schaut ihn an und sagt: Kommt drauf an, ob Sie eine Maus sind oder ein Mensch. Das ist für mich die Perspektive mit Sorgen. Es kommt echt drauf an, aus welcher Perspektive Sie Ihr Leben leben. Wenn Sie tatsächlich sich auf die Mäuseperspektive versteifen, dann sollten Sie sich Sorgen machen. Wenn Sie wissen, dass Sie mit einer Kraft ausgestattet sind, die Ihnen die Möglichkeit gibt, über dem Problem und über der Herausforderung zu stehen, können Sie aufhören, sich Sorgen zu machen. Das ist das Geheimnis. Letztlich bleibt die Frage, mit wem oder was bin ich verbunden? Gibt es irgendwas, was mir genug Sicherheit und genug Kraft gibt, die Herausforderungen, die auf mich zukommen könnten, zu packen oder eben nicht? Stimmt's? Ich habe einen netten Satz gelesen. Frauen machen sich so lange über die Zukunft Sorgen, bis sie einen Mann haben. Männer machen sich über die Zukunft überhaupt keine Sorgen, bis sie eine Frau haben. Auch eine interessante Wahrheit. Ich las von einem Mann, der seinen Freund trifft und zu ihm sagt: Du, ich mache mir so eine Sorgen. Ich mache mir so eine Sorgen über meine Frau. Sagt der andere: Wieso machst du dir Sorgen über meine Frau? Ja, sie ist mit meinem neuen Auto unterwegs. Manchmal macht man sich wirklich über die unglaublichsten Dinge Sorgen. Gar nicht nötig. Wir haben so eine Perspektive uns angewöhnt. Wir machen uns Sorgen. Mir hat ein Bild geholfen, da war ich noch ein kleiner Junge. Da gab es einen super Schriftsteller, das war mein Favorit. Zuerst habe ich das Buch von ihm gelesen, Momo. Dann habe ich festgestellt, er hat noch ganz andere Bücher geschrieben. Zum Beispiel Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Wer das mal gelesen hat, weiß, was Literatur ist. Da gibt es eine super Geschichte, die hat mir bis heute eingeleuchtet. Da gibt es einen Herrn Turtur für alle die Insider unter uns. Wer hat Jim Knopf gesehen, gehört, gelesen? Dankeschön, es gibt auch noch gebildete Menschen, sehr gut. Die anderen, ey, kauft euch das Buch, ist richtig gut. Und Herr Turtur ist ein sogenannter Scheinriese. Das heißt, je weiter man von ihm weg ist, desto größer erscheint er. Je näher man an ihn rangeht, desto kleiner wird er. Und ich dachte, was für ein großartiges Bild, das dieser Michael Ende da geschaffen hat, um Sorgen zu charakterisieren. Ganz viele Dinge sind unglaublich groß und unglaublich beeindruckend und unglaublich angstmachend, solange man sie aus weiter Perspektive anguckt. Und genau das ist, was Sorgen machen. Sorgen verwirren dich total mit Gedanken über, was könnte eventuell irgendwann, irgendwie, irgendwo, durch irgendwen, irgendwas gemacht werden. GFU ist eine GfK ist ein sogenanntes Forschungsinstitut und die haben 13.200 Leute befragt in ganz Europa. Warum? Man wollte rauskriegen, wo sind die Europameister im Sorgen machen? Jetzt ist die Antwort ja ganz einfach. Wer gewinnt überall? Genau wir. Auch beim Sorgen machen. Und die haben sich gefragt, worüber machen sich denn die Deutschen am meisten Sorgen? Und die lustige Antwort ist, wir machen uns über die Zukunft Sorgen. Ist doch witzig, oder? Wir haben weltweit eine der besten Ökonomien überhaupt. Leute, die in Deutschland leben, haben sowas wie eine Krankenversicherung, die besser ist als fast alles, was es auf der Welt gibt. Wir müssen uns noch nicht mal über die Rente Sorgen machen. Wir haben seit über 50 Jahren Frieden im Land. Wir sind vor lauter Wohlstand so gesegnet, dass wir schon wieder dagegen kämpfen müssen. Deswegen haben Fitnessstudios Hochsaison. Es fehlt uns an gar nichts. Und wir sind die Europameister im Sorgen machen um die Zukunft. Ich denke manchmal, ey, wie bescheuert sind wir eigentlich? Auf was für ein Niveau leiden wir? Ich bin oft durch meinen Job in Ländern wie Bulgarien, Rumänien, Serbien, Bosnien, im Kosovo unten. Ich kann mich an meine erste Albanienfahrt erinnern. Da habe ich in Pokrates, so hieß die Stadt unten,
Da habe ich Leute gesehen, die im Ziegenfell durch die Gegend gelaufen sind in Europa, weil die nichts hatten. Ich kann mich an die Rumänien-Zustände erinnern, als wir die ersten Hilfsgüter hingebracht haben, wo man hunderte Kinder in irgendwelche Waisenhäuser in so Eisengitter und Käfige gesteckt hat. Da hatte man den Nuckel oben abgeschnitten, um dann irgendeine Pampe aus Wasser und Keksen den Kindern einzuflößen. Man wusste genau, das hilft nicht, aber die sterben eben auch nicht gleich. Und wir leiden in Deutschland darunter, dass wir uns Zukunftssorgen machen. Ist das nicht pervers? Niemand geht es so gut wie uns. Was denken Sie, warum die Flüchtlinge alle nach Deutschland wollen? Doch nicht, weil es bei uns so schlecht ist. Denken Sie mal drüber nach. Über was machen wir uns wirklich ernsthaft Sorgen? Und wie lächerlich ist das? Wenn bei uns irgendwas nicht funktioniert, gibt es mindestens 5 Stellen, die sich dann drum kümmern. Ist doch stark, oder? Und wenn Sie dann noch in so einer heiligen Gemeinde sind wie hier, dann gibt es noch die Kindertante, den Sonntagsschulonkel, den Jugendleiter, den Rollrangerleiter, den Pastor, die Jugendreferentin, wen auch immer. Ist cool, oder? Da gibt es noch ein paar vollamtlich oder halbamtlich angestellte Seelsorger. Leben, was willst du mehr? Und wenn wir wollen, können wir uns auch noch versichern gegen alles. Brand, Feuer, Wasser. Ehrlich, haben wir ernsthaft Zukunftssorgen? Oder leiden wir schon ein bisschen, dass wir paranoid werden? Worüber müssen wir wirklich meckern? Darüber habe ich nachgedacht. Ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Besuch aus Rumänien nach Deutschland mitgebracht habe. Das war der Fehler meines Lebens. Liebe Freunde von uns, die ein großartiges Hilfswerk aufgebaut haben, Samaritanul heißt das, richtig tolle Leute, unterhalten ganz viele Kindergärten, kümmern sich um ganz viele Leute in Not, richtig super Arbeit. Und ich dachte, wir tun was Schlaues, wir nehmen die mit nach Deutschland. Gell, mal zeigen, was es alles so gibt in unserem schönen Land. Und ich nehme diese Leute mit zu Aldi. Ich hätte sie auch zu Lidl oder Rewe oder wem auch immer mitnehmen können, aber ich habe sie halt zu Aldi mitgeschleift. Die Frau steht in den Regalen und guckt sich die Marmeladen an und kriegt einen Weinkrampf und weint und weint und weint. Und ich schaue die Frau an und ich denke, was um alles in der Welt passiert? Warum heulst du so? Und sie sagt, hey, es gibt 100 verschiedene Sorten, das gibt's doch gar nicht. Und ich dachte plötzlich, ja, das ist wahr. Wenn du Zeiten hinter dir hast, wo die Regale leer sind und du nicht weißt, was du überhaupt da machen sollst, und du kommst in ein Land, wo die Leute sich totwerfen können, weil es von jeder Sorte zig verschiedene gibt, das musst du erstmal verkraften. Und dann sind wir die Weltmeister, die Europameister im Sorgen machen über die Zukunft. Leute, das klingt richtig krank. Weiß nicht genau, worüber du dir ernsthaft Sorgen machst. Aber überleg gut, ob das wirklich Sinn macht. Die Fachleute sagen, dass mindestens 80% unserer Sorgen nur eingebildet sind. Die braucht niemand. Von den restlichen 20 können wir 10, wenn wir uns anstrengen, alleine bewältigen und die restlichen 10 ergeben sich oder auch nicht. Auf Deutsch, sich Sorgen zu machen, ist so unnötig wie ein Kropf. Braucht kein Mensch. Die Frage ist, warum machen wir es trotzdem? Ich glaube, weil wir an einem Gedanken leiden, der wie ein Fluch ist. Dieser Fluch, der uns sagt, du musst alles kontrollieren. Und wenn es irgendwas gibt, was du nicht kontrollierst, dann wirst du unruhig. Liebe Freunde, wer hat denn gesagt, dass wir alles kontrollieren müssen? Soll ich Ihnen was sagen, ob Sie sich Sorgen machen oder nicht? Die Sonne geht am nächsten Tag trotzdem auf. Stimmt's? Machen Sie sich mal keine Illusion. Und Ihr Chef ist morgen auch wieder da. Da kann man sich Sorgen machen oder nicht. Interessant, oder? Die Frage ist, wieso haben wir so eine große Angst, uns fallen zu lassen?
Wieso haben wir so eine große Angst, loszulassen? Könnte es sein, dass wir nie verstanden haben, was Vertrauen ist? Könnte es sein, dass wir nie verstanden haben, dass es jemand wirklich gut mit uns meint? Weil wenn man nämlich so einen Menschen trifft, der es gut mit einem meint, was weiß man? Liebe kann ich nicht kontrollieren, stimmt's? In dem Augenblick, wo Sie in Ihrer Ehe anfangen müssen, Ihre Liebe zu kontrollieren, haben Sie ein echtes Problem. Wer wirklich liebt, kann mit Kontrolle aufhören. Denken Sie gut drüber nach. Und vielleicht ist das unser großes Problem. Dass wir nicht wirklich vertrauen können, dass uns jemand liebt. Und dass es jemand richtig gut mit uns meint. Und dass es jemanden gibt, der für uns gute Gedanken und gute Pläne hat. Aber man muss sich lieben lassen. Und vielleicht ist das unser ganz großes Problem. Wir können uns nicht lieben lassen, sondern wenn, müssen wir es verdienen. Und dann müssen wir es auch noch kontrollieren. Und nur wenn wir es kontrollieren und wir es im Griff haben, geht es uns gut. Jedenfalls für 5 Minuten. Es gab einen großartigen Kirchenlehrer, der hieß Paulus. Und er erlebt folgende Situation in seinem Leben. Ich habe das mal nachgelesen in der Bibel. Er sagt, ich habe ein Riesenproblem. Er nennt das seinen Splitter im Fleisch. Irgendwas, was ihn unglaublich aufregt und was er irgendwie nicht loskriegt. Und womit er kämpft und kämpft und er kriegt keine Lösung hin. Und dann sagt er was Großartiges. Er sagt, ich habe Gott schon 3-mal drum gebeten, dass er das endlich wegnimmt. Das finde ich cool. Er hat nicht nur 1-mal gebetet und dann hat ihm die Antwort von Gott nicht gepasst. Er hat 3-mal gebetet. Und ehrlicherweise hat ihm die Antwort immer noch nicht gepasst. Warum? Weil Gott ihm einen unglaublichen Lösungsansatz anbietet. Gott sagt, ich lese das mal vor, weil ich das so nett finde. Gott sagt zu dem, du brauchst weiter nichts als meine Gnade. Denn meine Gnade gelangt in deiner Schwachheit zu ihrem Ziel. Es gibt eine gesunde Schwachheit, wo wir tatsächlich uns lieben und tragen lassen. Wo wir aufhören zu meckern, wo wir aufhören mit unserer eigenen Kraft immer irgendwas bewegen zu müssen, wo wir aufhören die Kontrolle haben zu wollen, wo wir uns einfach lieben lassen, wo wir uns fallen lassen und sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du gut bist und dass du einen guten Plan hast und dass du das zu meinem Besten herausbringen wirst, völlig egal, in welcher Situation ich gerade bin. Was für ein schlauer Ansatz. Und so elendig schwer, dass dieser Kirchenlehrer Jahre gebraucht hat, um das zu verstehen. Sich fallen lassen, sich lieben lassen, sich tragen lassen, ist so elend schwer. Weil dann kontrolliert man es nicht mehr. Dann ist man nicht mehr der Macher. Dann ist man nicht mehr der Chef. Sondern dann wird man geliebt. Dann wird man geleitet. Dann wird man geführt. Und das kann einem Sorgen machen. Es gibt ein großartiges Gedicht, das meistens auf irgendwelchen Geschenkkarten draufsteht. Das heißt Spuren im Sand. Schon mal gehört? Uralt. Aber es bringt eine Wahrheit riesig zum Tragen. Da sieht so ein Mensch im Traum seine Lebensspur auf der einen Seite wie Fußstapfen und er sieht Gottes Spur auf der anderen Seite auch mit Fußstapfen. Und das sieht relativ gut aus, solange bis die richtig schwierigen Phasen seines Lebens kommen. Und dann sieht er bloß noch eine Spur. Und dieser Mensch ist richtig sauer und sagt, ey Gott, als ich dich gebraucht habe, wo es richtig hart war, wo es schwierig war, wo ich mir echt Sorgen machen musste, da warst du nicht da. Und die Antwort Gottes kommt und Gott sagt, mein Freund, da wo du die eine Spur siehst, da habe ich dich getragen. Und der Mensch wird plötzlich klar, hey, wo ich anfange mir Sorgen zu machen, da trägt Gott mich. Die Frage ist, ob du dich tragen lässt. Da liegt das Geheimnis. Als Marcelli von der Grundschule in die weiterführende Schule wechselte, da hat er sich ernsthaft Sorgen gemacht. Das lag daran, dass er in seiner Grundschulzeit immer der Kleinste war. Und wenn du der Kleinste in der Schule bist, dann gibt es immer große, dickere, stärkere Jungs, die denken, sie können mit dir blöde Spiele machen. Irgendwie hatte er für sich eine Überlebensstrategie gefunden Und jetzt kam er in die nächste höhere Schule und das machte ihm Sorgen. Wir waren an dem Sonntag, bevor am Montag dann in die Schule wieder losgehen sollte, in Husum in einem Gottesdienst. Am Abend setzen wir uns zusammen, wie wir das immer bei uns zu Hause gemacht haben mit unseren Kiddies, und wir haben miteinander geredet. Und ich habe ihn gefragt und habe gesagt, Marcelli, war heute irgendwas Besonderes? Und er sagt, Papa, in der Kirche war so eine Oma, die ist zu mir gekommen und diese Oma hat zu mir gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, weil Gott hat schon einen Engel bestellt für mich, der wird alle Türen aufmachen. Ich dachte, was für eine feine, sensible alte Dame, die ganz offensichtlich irgendwie mitgekriegt hatte, dass der Junge Sorgen hat. Ich habe ihn gefragt und habe gesagt, Marcelli, was hältst du davon? Komische Oma. So, das war sein ganzes Statement. Okay, am nächsten Tag ging die Schule los und ich brachte ihn auf den Schulhof, weil ich weiter musste ins Büro. Und ich betete so im Auto so ein väterliches Stoßgebet, Gott hilf ihm doch, dass der erste Tag wenigstens einigermaßen ordentlich läuft, dass das nicht gleich so chaotisch losgeht. Und ich kam mittags nach Hause und er war da und er war fröhlich und ich sagte ihm, hey Sally, war alles gut? Und er sagt, Papa, das ging schon komisch los. Ich wollte in diese Schule rein, aber die haben so eine schwere Eisentür, ich habe diese Tür gar nicht aufgekriegt. Da denke ich, super. Und was ist passiert? Ja, da kam so ein Mann mit dem Fahrrad, hat das Fahrrad abgestellt und hat mir die Tür aufgemacht. Und dann, Papa, war ich so durch den Wind, ich wusste gar nicht mehr, wo jetzt mal die 5B war. Und dann bin ich ins Sekretariat und da war der Mann wieder, dieser Bärtige. Und der hat zu mir gesagt, hey Junge, das ist cool, ich muss auch in die 5B. Und dann ist er mit mir zusammengegangen, hat die Tür aufgemacht, als wir ins Klassenzimmer wollen und hat gesagt, hör mal, ich bin übrigens dein Klassenlehrer und mein Name ist Bernd Engel. Ich gucke ihn an, ich sage, Marcelli, mach keinen Scheiß. Sagt der Papa, der heißt wirklich Engel und der hat alle Türen aufgemacht, wie die Oma gesagt hat. Das hat ihn wie einen Schock getroffen. Und egal, was in der Schulzeit lief, er konnte sich daran erinnern, dass Gott ganz offensichtlich seine Angst kannte und irgendwie Vorkehrungen getroffen hat. Und ich dachte, was für eine coole Nummer, wenn der lebendige Gott sich um die Angst eines 10-jährigen Jungen kümmern kann. Manchmal muss man sich einfach tragen lassen. Ich glaube an diesen Gott, der gute Pläne hat. Aber ich muss mich auf diese Pläne einlassen wollen. Unser anderer Sohn war ein Spezi. Timo dachte immer, er ist der Chef, egal wo. Das ist, darf man auch denken grundsätzlich. Das geht nur so lange gut, bis die anderen größer sind als man selber. Und so war das. Auf dem Spielplatz in der Regel dauerte das nicht lange und es war immer irgendwie Theater. Und an diesem Nachmittag saß ich draußen im Garten und habe irgendwas gelesen, glaube ich. Auf jeden Fall höre ich, wie auf dem Sportplatz richtig Ärger ist. Und ich dachte, oh wow, du solltest lieber gucken gehen, bevor das hier schief geht. Und ich bin dann auf den Feldweg gegangen und es brauchte keine 2 Minuten. Und dann sah ich, wie um die großen Zaun rum mein Filius vorne weg und die Jungs hinter ihm her. Und sie riefen ihm schon zu, was sie machen, wenn sie ihn jetzt gleich erwischen. Und er hatte den Kopf nach unten und gab Fersengeld, was geht. Und er rennt. Und plötzlich hebt er den Kopf und sieht, oh, da steht Papa. Und er wurde noch schneller. Und kurz bevor er bei mir war, vielleicht so 1,5 Meter, sehe ich, der setzt zum Sprung an. Und er rannte und nimmt den Schwung und springt volle Kanne auf mich drauf. Also so, dass ich ihn gerade irgendwie zu fassen kriege. Und jetzt passiert das, was ich bis heute nicht richtig erklären kann. Ich weiß auch nicht genau, wie er es gemacht hat. Auf jeden Fall, während er im Flug ist, dreht er sich irgendwie um, sodass er mit dem Rücken und dem Hinterteil gegen meine Brust knallt, ich ihn festhalten kann, er den Jungs ins Gesicht guckt und BÄÄÄM macht. Das war eine Bewegung. Springen, drehen, bei Papa ankommen und BÄÄÄM. Und ich sag ihnen was, im selben Moment habe ich was gelernt. Wissen Sie, wann Sorge und Angst aufhört? Völlig egal, wie groß die Bedrohung ist, wenn Sie wissen, dass es einen Papa gibt, der stärker ist wie alle anderen. Das ist das Geheimnis. wenn sie verstanden haben, dass sie sich mit jemandem verbinden, der größer und stärker ist wie alles, was sonst im Leben gegen sie stehen kann, haben sie die Lektion ihres Lebens verstanden. Wenn ich mich mit diesem Gott verbinden kann, dann gibt es fast keine Herausforderung, die wir nicht irgendwie anpacken können. Und da bin ich bei meinem Bibeltext. Der steht in 1. Samuel im 17. Kapitel. Da gibt es eine unglaubliche Story, die jeder in der Schule schon mal gehört hat und im Leben sicher auch. Da gibt es diese Geschichte mit einem Riesen, der Goliath heißt. Und der macht richtig Angst und der sieht richtig gefährlich aus. Und der schüchtert das damalige Volk Israel total ein. Bis ein junger Kerl vorbeikommt, der sich den Riesen einmal anhört und seine erste Frage ist, wieso haut dem keiner aufs Maul? Ich mag die Frage, lesen Sie den Text, das ist großartig. Der hört zum ersten Mal und sieht diesen Riesen und seine erste Frage ist, wieso haut dem keiner aufs Maul? Wieso lassen Sie diesen Schwachmaten da reden? Das gibt's doch gar nicht. Und die anderen Typen zittern und machen sich ernsthaft Sorgen. Und dessen einziger Gedanke, der Mann heißt David, sein einziger Gedanke ist, wieso macht den keiner platt? Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wie kommt der Bursche angesichts dieser Bedrohung zu einer derartigen Reaktion? Weil alle anderen, Hunderte, Tausende, die da standen, die hatten für sich eine völlig andere Lebensanalyse vorgenommen, nämlich zu sagen, wir müssen Angst haben, wir müssen uns ernsthaft Sorgen machen, das Problem ist viel zu groß. Und dann kommt einer, der sieht genau dasselbe und kommt zu völlig anderen Schlüssen. Das ist meine Frage, wieso kommt der zu anderen Schlüssen? Damals war das so, dass wenn aus irgendeinem Land es einen sogenannten Krieg geben sollte, war man damals schon clever genug zu sagen, wir opfern nicht alle Leute, sondern es gibt einen Vorkämpfer. Und diesen Vorkämpfer schicken wir raus und wenn der sich dann mit dem Vorkämpfer der anderen Partei auseinandergesetzt hat, dann gucken wir, wer gewinnt und dann ist das Thema schon erledigt. Der Riese sah super aus, ein echter Soldat. Und man erwartete, dass sich Soldat mit Soldat auseinandersetzen. Und David hatte von vornherein geschnallt, ich bin doch nicht blöd. Wieso sollte ich das machen? Wer jemals Kriegsgeschichte studiert hat, der weiß, dass Artillerie immer gegen Infanterie gewinnt. In jedem normalen Krieg ist es so. Du setzt dich hin und du schießt fröhlich deine Raketen rüber. Und wenn dann irgendwann mal alles platt ist, dann kannst du deine Soldaten hinschicken. Und jeder weiß, Artillerie gewinnt immer. Und David wusste, ich bin ein Artillerist. Denn was konnte er? Wenn er nichts anderes konnte, aber Steine schleudern konnte der. Einer der israelischen Ballistiker heißt Ethan Hirsch, einer der großen Leute. Und die haben das ausgerechnet. Wenn David ungefähr 35 Meter von dem Riesen weggestanden hat, dann brauchte der Stein maximal 1,5 Sekunden, um ihn zu treffen. Auf Deutsch, Goliath hatte keine Chance. Der war schon tot, als David anfing, die Schleuder zu drehen. Wir haben die Geschichte immer falsch verstanden. Nie war David das Opfer, Goliath war das arme Opfer. Und der arme Kerl war so groß, dass man nicht vorbeiwerfen konnte. Leute, der Punkt ist, dass du für dich entscheiden musst, wer ist auf deiner Seite. Und wenn du David zuhörst, dann war er 100%ig überzeugt, hey, Gott ist auf meiner Seite. Und er lief nicht weg von dem Riesen, sondern wenn du die Geschichte richtig liest, dann steht da und er rannte auf den Riesen zu. Bäm, in sicherem Abstand. Und war sich von vornherein sicher, ich gewinne. Es kann gar nicht anders ausgehen. Wenn das Problem kommt und wenn die Angst kommt, was machst du? Lässt du dir erklären, dass du klein bist, dass du verloren hast? Oder hast du verstanden, wer auf deiner Seite ist? Freunde von mir, die viele Jahre in Kenia gearbeitet haben, die haben mir eine lustige Story erzählt. Normalerweise ist es so, wenn ein Löwe irgendwelche Gazellen, Gnus oder wie auch immer die Viecher heißen, angreifen will, dann legen sich zuerst die Löwinnen im hohen Gras um die Beutetiere drumherum. Und dann kommt der Auftritt des Löwen. Er kommt wartet, bis der Wind sein Fell auseinanderzaust, damit er noch größer aussieht. Und dann brüllt er. Brüllen kann er gut. Die Fachleute sagen, man hört das bis auf 8 Kilometer. Er brüllt, ansonsten macht er nicht viel. Was machen die blöden Gazellen, wenn er brüllt? Die rennen weg, die dusseligen Viecher. Aber sie erzählten, und den Sachverhalt fand ich stark, es gibt manchmal Gazellen, die sich nicht einschüchtern lassen und das Verrückte machen. Sie laufen auf den Löwen zu. Und die werden gerettet. Alle anderen, die vor dem Brüllen weglaufen, laufen in wessen Arme? Die Löwen warten schon. Die, die dem Brüllen entgegenlaufen, sind die, die was verstanden haben. So eine Gazelle im Lauf kann bis auf 14 Meter mit einem Sprung weit springen und bis auf 4 Meter oder 4,5 Meter hoch. Das heißt, die springt schlicht über den Löwen drüber. Der hat überhaupt gar keine Chance, sie zu packen. Aber was darf die Gazelle nicht machen? Sie darf sich vom Brüllen nicht einschüchtern lassen. Verstehst du die Lektion, die dahinter steckt? In dem Augenblick, wo die Umstände, wo der Feind deiner Seele dir signalisieren kann, du bist der Verlierer, du bist derjenige, der hier klein beigeben muss, du musst dir Sorgen machen, in dem Augenblick, wo du die Lüge schluckst, hast du verloren. Da liegt das Problem. Wenn du irgendwas in deinem Leben wissen musst, dann musst du hundertprozentig wissen, wer ist auf deiner Seite. Und in der Bibel gibt es so einen wunderschönen Satz, der heißt, wenn Gott für mich ist, Römer 8. Hey, wer kann gegen mich sein? Das ist das Geheimnis. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Einer meiner beeindruckendsten Erlebnisse, die ich in diesem Zusammenhang hatte, war eine wunderbare alte Dame. Ich war mit AVC, mit Hans Ollisch zusammen. Wir waren in St. Petersburg und haben wochenlang dort gepredigt, in all diesen ehemaligen kommunistischen Häusern. In der Regel waren die Hütten voll mit Leuten. Und ich erinnere mich an einen Gottesdienst in Petersburg, der Raum ist genagelt voll, vielleicht 500 Leute oder mehr. Und mir gegenüber sitzt eine alte Dame. Und diese Dame strahlt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie mit Menschen zu tun haben, wo Sie merken, bei denen ist irgendwas anderes. Die strahlen. Und ich sah all die anderen Leute, die durch den Kommunismus gezeichnet in der Regel halbtote Gesichter hatten, irgendwie nach unten guckten oder vor sich hin, was auch immer gemacht haben. Aber die Frau saß da und strahlte. Und ich habe zu meinem Übersetzer gesagt, Johann, wenn wir hier fertig sind, lass uns gucken, dass wir irgendwie durch den Saal kommen zu dieser Oma. Die Oma ist so anders wie all die anderen, die hier sitzen. Die hat irgendwas. Der Gottesdienst war zu Ende, die Gebetszeiten waren rum. Die Oma war immer noch da und wir haben die Oma angesteuert. Und ich schaue sie an und ich fand die so knuffig, die Oma. Und ich frage sie und sage, was ist in ihrem Leben passiert, dass sie so strahlen können? Weil die meisten Leute, die ich hier in diesem Land treffe, die sehen völlig anders aus. Die haben null Perspektive. Da fürchtet man sich schon, wenn man die nur anguckt. Was ist passiert? Und dann sagt sie, als der Umbruch kam, haben sie meinen Mann, der Pastor war, in einen Gulag gesteckt. Also das sind diese Konzentrationsläger. Und meine 3 Söhne auch. Und in unserer kleinen Wohnung war ich plötzlich mit 3 Schwiegertöchtern und den Kindern alleine. Man hat uns keine Bezüge gegeben. Man wollte uns schlicht verhungern lassen. Und ich schaue sie an und sage, und, wie haben sie überlebt? Sie sagt, das Brot, das wir hatten, von dem Tag an, als mein Mann weggeführt wurde, seit der Zeit schneiden wir am selben Brot. Ich gucke die Frau an. Ich gucke Johann an. Ich sage, Johann, frag sie nochmal, habe ich das richtig verstanden? Die Frau schneidet am selben Brot seit Jahren für sich und ihre Töchter und ihre Kinder. Wem willst du denn die Story erzählen? Um die alte Dame rum waren vielleicht 30, 40 Leute, alle aus ihrem Block. Und alle 30, 40 Leute erzählten alle dieselbe Story, dass sie deshalb zum Glauben gekommen sind, weil bei dieser Frau regelmäßig ein Wunder passierte. Das Brot wurde nicht weniger. Für uns war das hart an der Schmerzgrenze. Für die Leute eine Realität, auf die sie gebaut haben. Gott sorgt schon. Und Gott braucht niemanden. Und wenn er für ein Millionenvolk Manna vom Himmel regnen lassen konnte, war es für ihn keine Not, Brot für diese Frau nachwachsen zu lassen, wie auch immer wir das verstehen wollen. Und ich dachte, das Geheimnis besteht immer darin, mit wem bist du verbunden. Du wirst dir immer Sorgen machen müssen, wenn du selber kämpfst. Ein Mann beschreibt das so, er hatte einen Traum. Und in diesem Traum sah er sich in seinem Lebenshaus. Ein großes Haus, viele Zimmer. Und es klopft an seiner Tür. Und er öffnet die Tür und Jesus steht draußen. Und der Mann ist total fröhlich und sagt, Jesus, das ist cool, dass du bei mir vorbeikommst. Das, dich würde ich gerne in meinem Lebenshaus haben. Und er lädt Jesus ins Wohnzimmer und sagt, Herr, du könntest auch der Chef hier in meinem Haus sein. Also das Wohnzimmer gehört dir. Dauert gar nicht lange, der klopft wieder an die Tür. Diesmal ist der Teufel draußen und der Mann will ihn natürlich nicht drin haben. Und er kämpft den ganzen Tag. Am Abend ist er irgendwann völlig ausgelaugt mit seiner Kraft am Ende. Und er geht zu Jesus hin und sagt, ey Jesus, ich habe dich doch jetzt in meinem Leben. Wieso habe ich hier so ein Theater? Und Jesus schaut ihn ganz freundlich an und sagt, weißt du, mein Freund, ich wohne in deinem Wohnzimmer, aber der Chef im Haus bist du. Der Mann denkt kurz nach und überlegt und sagt, okay Jesus, du kriegst bei mir die erste Etage. Der nächste Tag kommt, das Donnern an der Tür ist wieder da, der Mann geht wieder raus, wieder ist der Teufel da, wieder geht dasselbe Spielchen los, wieder kämpft er, wieder ist der Tag bis zum Abend mit Kampf ausgefüllt und am Ende kommt er, kriegt die Tür wieder zu und geht zu Jesus und sagt, Mensch Jesus, du hast doch schon bei mir die erste Etage. Jesus guckt ihn freundlich an und sagt, hör mal mein Freund, wer ist der Chef, du oder ich? Und dem Mann wird klar, ehrlicherweise bin ich der Chef. Und er sagt, okay Jesus, du kriegst jeden Raum, du kriegst sogar den Keller und auch mein Abstellraum, wo der ganze Dreck drin steckt und du kriegst auch meine Schlüssel. Der nächste Tag kommt, das Donnern an der Tür, das Poltern ist wie den Tag davor. Der Teufel steht wieder draußen, der Mann ist schon auf dem Weg und Jesus sagt, ey, setz dich wieder hin. Ich bin der Chef. Jesus geht zur Tür, macht die Tür auf, der Teufel schaut ihn an und sagt, oh Meister, ich habe mich in der Tür geehrt. Könnte es sein, dass wir uns deshalb in unserem Leben so oft abplagen, weil Jesus nicht der Chef ist, sondern wir der Chef sind? Dass es so viele Lebensbereiche gibt, wo wir sagen, Gott, du darfst so gerne die Sahnegarnierung meiner selbstgemachten Lebenstorte sein, aber ansonsten bin ich der Chef. Und dann wundern wir uns, dass es richtig schwierig wird. Weil ehrlicherweise versuchst du, die Sachen zu managen. Mit einem meiner Söhne hatte ich eine riesen Not, weil er sich eben nicht so entwickelte, wie ich das hoffte. Und auf wirklich schräge Wege ging. Und ich viel gebetet habe, mir viel Sorgen gemacht habe. Und eines Nachts liege ich wach und habe wieder mit Gott irgendwie gerungen, gekämpft, ihm erklärt, was ich eigentlich mir wünsche und was alles nicht kommt und ich total enttäuscht und frustriert bin. Und plötzlich ist es mir, als wenn die Stimme Gottes zu mir sagt, ist es dein Sohn oder mein Sohn? Und ich antworte natürlich aus dem väterlichen Instinkt heraus und sage, ist mein Sohn. Und die Antwort Gottes kommt prompt, wenn es dein Sohn ist, kümmerst du dich drum. Ich brauchte keine 5 Minuten, um zu realisieren, dass das eine blöde Antwort war. Und ich habe gesagt, Herr, wir müssen uns nochmal revidieren kurz, ja? Ist dein Sohn, wollte ich nur mal klarstellen. Und die innere Stimme kam auch sofort. Wenn es mein Sohn ist, kümmere ich mich drum, aber du hältst die Finger raus. Wissen Sie was? Gott streitet sich mit uns nicht. Entweder wir managen unser Leben oder er managt unser Leben, aber er wird sich nicht mit uns streiten. Unser Punkt ist, dass wir versuchen, ihm dauernd ins Handwerk zu fuschen. Lassen Sie ihn doch machen. Und immer wenn irgendwelche neuen, merkwürdigen Nachrichten reinkamen, spürte ich in mir diesen Drang, irgendwas unternehmen zu müssen. Aber dann erinnerte ich mich dran, nein, es gab eine Abmachung. Und immer dann, wenn ich anfing, mir Sorgen zu machen, fing ich an zu beten und habe gesagt, Gott, es ist dein Sohn. Und wie immer du das anstellst, ist mir egal, aber du kriegst es hin. Und ich staune über diesen Gott, der das hinkriegt. Dem die unterschiedlichsten Leute plötzlich in den Weg stellte, bis dahin, dass im Zug jemand ihm erklärte, wie der Weg zu Gott funktioniert. So dass er irgendwann bei mir anrief und sagt, Papa, steht auf meiner Stirn, bitte missionieren Sie mich. Ich sage, nein, steht bestimmt nicht da. Aber Gott ist unterwegs und du kannst es drehen, wie du willst. Er liebt dich und er liebt dich so lange, bis du das verstanden hast. Und ich war so dankbar, dass er das irgendwann verstanden hat. Aber der Punkt kam, wo ich loslassen musste. Verstehen Sie das? Wir halten es, wir probieren es, wir kontrollieren es und dann machen wir uns Sorgen ohne Ende. Und Gott sagt, lass doch los. Sei ehrlich, was kannst du dafür machen? Wenn deine Kinder ein gewisses Alter überschritten haben, dann kannst du sie nicht kontrollieren. Mach dir keine Illusion. Du kannst für dich selber nicht garantieren, für deine Ehe vielleicht gerade noch so. Aber versteh das, dass Sorgen was mit Kontrolle zu tun haben und dass Gott dich einlässt, loszulassen. Loszulassen in dem Bewusstsein, dass er das viel besser kann als du. Mein Freund hat mir ein nettes Buch über Johannes Paul II. Geschenkt. Und von Johannes Paul II. Gibt es eine nette Anekdote, als er Papst wird. Nachdem er Papst wurde, konnte er nicht mehr schlafen, weil ihn die Sorge um die Kirche und all die Umstände und Zustände, die es da gab, die haben ihn schier wahnsinnig gemacht. Und so schreibt er, dass er eines Nachts wieder wach liegt und vor Gott liegt und sagt, Gott, ich kann es nicht tragen, das war die völlig falsche Entscheidung, ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe, ich bin überhaupt nicht der Richtige und ich kriege das gar nicht geregelt. Und während er so vor Gott liegt und rumzetert und sich Sorgen macht, hört er plötzlich so eine innere Stimme, die zu ihm sagt, Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Ich habe es vorher mit der Kirche hingebracht und ich krieg's danach auch hin. Ich mag die Story. Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Vielleicht ist das das, was Gott zu dir sagt. Nimm dich nicht so wichtig. Ich krieg's auch ohne dich hin. Ich habe die Sache im Griff. Du musst sie mir nur geben. Und du musst mich machen lassen. Wer jemals was vom Moody Bible Institute gehört hat, kennt die beste Geschichte dieses Instituts. Diese Leute haben im vorvorigen Jahrhundert angefangen, Bibeln zu verkaufen. Sehr cool. Und man suchte Verkäufer, die von Haus zu Haus gingen, um den Leuten die Bibel zu geben. Und es gab in Massachusetts ein junger Mann, der hat alle Rekorde gebrochen im Bibelverkaufen. So, man hat ihn nach Chicago geholt, er musste in die Hauptzentrale und er musste erklären, wie er es macht, dass er so einen phänomenalen Verkauf hat gegenüber all den anderen. Und dieser junge Mann sah völlig normal aus. Und er steht vor dem Chef und der Chef sagt, jetzt erklären Sie mir Ihre Verkaufsmethode. Und der junge Mann sagt, wenn ich vor so einer Tür stehe, dann frage ich immer, soll ich Ihnen was vorlesen oder wollen Sie die Bibel kaufen? Die Wahrheit ist, dieser junge Mann hatte einen Sprachfehler. Und wir würden ehrlicherweise sagen, Junge, mach irgendwas. Aber versuch nicht, im Bereich direkter Kommunikation irgendwas zu machen. Das ist für dich völlig illusorisch. dieser Junge überlegte sich, ja, man kann sich Sorgen machen mit einem Sprachfehler. Aber was er für sich entdeckte, war, ich setze das ein und es ist ein Riesenerfolg. Spannend, oder? Ich mag das, darüber nachzudenken. Als er lernen konnte, die Kontrolle loszulassen, konnte aus seiner Schwäche eine Riesenstärke werden. Die Frage ist, was versuchst du krampfhaft festzuhalten und kannst deswegen nicht mehr ruhig schlafen, weil du es nicht gelernt hast, in die Hand Gottes zu geben? Ich stand an dem Bett von meinem Freund Harry. Harry ist ein langjähriger Pastorenkollege und der Krebs hatte ihn zerfressen. Und ich saß an seinem Bett und habe seine Hand gehalten und ich habe geheult. Wir haben mal eine Weile zusammen Handball gespielt. Und dann siehst du jemanden, der vom Tod gekennzeichnet, vom Krebs gefressen ist. Und während ich heul und seine Hand halte, schaut er mich an und sagt, Matthias, hör auf zu heulen. Man kann mir mit dem Tod doch keine Angst machen. Und ich dachte, was für ein schlauer Satz. Man kann mir mit dem Tod doch keine Angst machen. Auf Deutsch, ich weiß doch, wer mein Leben in der Hand hält und ich weiß auch, wer meine Ewigkeit in der Hand hält. Wenn du das verstanden hast, dann hörst du auf, dir Sorgen zu machen. Weil ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Paulus, dieser Kirchenlehrer, sagt mal, Christus ist mein Leben geworden und daraus resultiert für mich Sterben, wird mein Gewinn. Und vielleicht kennen Sie die Geschichte. Mein Chef in Bremen im Sozialwerk hat sie immer so mit Begeisterung erzählt. Eine Frau ruft ihn zu sich und sagt zu ihm, Herr Kaiser, wenn ich beerdigt werden soll, da müssen Sie dafür sorgen, dass der Sarg offen bleibt. Und ich muss in der rechten Hand einen Löffel halten. Und er guckt sie an, Sie wollen einen Löffel halten? Ja, sagt sie, so einen Teelöffel. Sagt er, wieso wollen Sie denn einen Teelöffel halten? Sagt sie, wissen Sie, wenn bei uns eine große Feier war, dann kam immer eine dieser Damen, die da bedient hat, und sie hat immer zu mir gesagt, halten Sie den Teelöffel fest, das Beste kommt noch. Und sie sagt, wenn ich in meinem Sarg liege und die Leute das letzte Bild von mir nehmen, dann sollen sie den Teelöffel sehen. Und sie sollen begreifen, dass ich was verstanden habe. Das Beste kommt noch. Und ich dachte, was für eine Botschaft. Haben Sie das für Ihr Leben verstanden? Dass wir hier schon in unserem Leben durch die Liebe Gottes wissen, dass Gott sich um uns sorgt. Und dass wir unser Leben in seine Hand geben können. Deswegen hat Jesus gesagt, alle eure Sorgen, was sollt ihr damit machen? Werft auf ihn. Ich will für dich sorgen. Ich will das für dich übernehmen. Ich will dich einladen, mit mir zusammenzuleben. Ich will dich einladen, aus meiner Liebe und aus meinen Möglichkeiten und aus meiner Kraft zu leben. Und dann hört deine Angst auf. Ganz am Schluss der Bibel gibt es ein Buch, das heißt den Johannesbrief. Und da heißt es, die völlige Liebe. Was macht sie mit der Angst? Treibt die Furcht raus. In dem Moment, wo ich mich mit dieser Liebe Gottes verbinde, hört dieser Zustand der Angst auf, weil ich weiß, Gott ist stärker und er hält mich. Und plötzlich merke ich, das hat nicht nur für mein Leben eine unglaubliche Befreiung, sondern das hat sogar mit der Frage meiner Ewigkeit eine unglaubliche Befreiung. Wenn dieser Gott mich im Leben in der Hand hält, dann hält er mich im Sterben in der Hand und dann hat er tatsächlich eine neue Perspektive. Die Gretchenfrage ist, liegt ihr Leben in seiner Hand oder machen Sie es noch selber? Bei mir auf dem Schreibtisch habe ich irgendwann mal ein Bild an die Wand gemalt. Ich bin jetzt nicht der große Zeichner, aber das habe ich noch hingekriegt. Ich habe eine alte Waage gemalt. Kennen Sie noch diese alten Wagen mit diesen zwei Schalen, rechts und links? Und in die eine Schale habe ich das Wort Sorgen reingeschrieben. Probieren Sie das mal, sich im Gedanken vorzustellen. Sorgen, Schwierigkeiten, Nöte, was einen immer bewegt. Und auf die andere Seite habe ich Gott geschrieben. Was denken Sie, welche Waagschale schwerer ist? Sehen Sie? Das ist der Punkt. Wenn Gott mit im Boot ist, ist völlig egal, wie groß die Sorgen sind. Völlig egal, wie groß die Schwierigkeiten sind. Wenn Gott im Boot ist, haben Sie den Sieger auf Ihrer Seite. Wie kriegt man das für sich praktisch hin? Dass man loslassen kann. Kleiner Junge kommt zu seiner Mutter, völlig aufgeregt. Und er schaut sie an und sagt, Mama, schau mal. Und die Mutter sieht, der Junge steckt mit der Hand bis zum Anschlag in einer teuren Vase. Und sie sagt zu ihm, was hast du gemacht? Ich habe nur mal reingegangen. Dann sagt sie, und jetzt raus. Ja, und sie zieht, geht nicht raus. Sie nimmt Seife, sie macht alles Mögliche, sie kriegt das nicht raus. Irgendwann holt sie den Hammer, weil das ist die einzige Alternative, die ihr noch einfällt. Und bevor sie zum Schlag ausholt, sagt der Junge plötzlich, Mama, meinst du, es würde helfen, wenn ich das 2-Euro-Stück loslasse? Ja, natürlich. Solange du festhältst, ist das eine Faust, stimmt's? Und wenn du loslässt, ist plötzlich alles klar. So ähnlich wie bei uns. Gott, ich habe so eine Not, ich habe so ein Problem. Und Gott sagt zu dir, ja, lass doch mal los. Ach ja, das könnte die Lösung sein. Siehst du, das ist die Lösung für dich heute Abend. Loszulassen. Und ihm zu vertrauen, dass er das besser kann. Loslassen. Habt ihr schon mal die Symbolik angeschaut? Was passiert, wenn du was loslässt? Mit Mal sind die Hände offen, um was Neues zu empfangen. Und so oft wünschen wir uns, dass Gott uns mit einer neuen Sinngebung beschenkt, mit einer neuen Lebensperspektive beschenkt. Aber ehrlicherweise kann er das erst, wenn wir unsere Kontrolle, wenn wir unser Ich will machen, wie es geht, ich will sagen, wie es geht, bis wir das loslassen. Heute Abend hast du so eine Chance. Das, was dir ernsthaft Sorgen macht, kannst du wieder mit nach Hause nehmen. Oder du kannst auch sagen, ich habe verstanden, dass Gott was zu mir sagen wollte heute. Ich habe verstanden, dass ich loslassen kann. Ich habe verstanden, dass ich ihm vertrauen kann. Ich habe verstanden, dass ich seiner Liebe glauben kann. Ich habe verstanden, dass er mit mir durch dieses Leben gehen will. Ich habe verstanden, dass dieser Gott sich auf meine Seite schlagen will. Das habe ich verstanden. Und ich lasse meine Kontrolle, vielleicht auch meinen dicken Kopf und meinen Stolz, den lasse ich los und sage, Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Führ du mich. Weil eine Sache habe ich verstanden, dass du das besser kannst als ich. Ich meine, das zu erkennen ist auch nicht schwer. Jetzt liegt es an ihm. Genug gehört. Jetzt muss man zum Tun schreiten. Wie hieß der Bibelvers noch? Alle eure Sorgen behaltet für euch, damit ihr depressiv ausseht. Nein, glücklicherweise heißt der Vers nicht so. Sondern wie heißt der Vers? Alle eure Sorgen werft. Das heißt, das braucht den Akt des Willens, der diese Sorge packt und der sie dann wirft. Stimmt's? Das ist eine Handlung. Da muss man aktiv werden. Die Sorgen gehen nicht von alleine. Kennen Sie dieses völlig bescheuerte Lied von dieser Frau? Guten Morgen, liebe Sorgen. Also wie bescheuert muss man sein, wenn man die schon früh morgens begrüßt, ja? Du liebe Güte. Also bei manchen Dingen, da weißt du nicht genau, ob da überhaupt irgendeiner gedacht hat bei der Textvorgabe. Nein, Gott sagt zu dir, nimm deine Sorgen und trenn dich bewusst davon und übergib sie mir, weil ich bin die richtige Adresse, die tatsächlich auch mit den Sorgen umgehen kann und die Lösung schaffen kann. Und das führt dazu, dass du ein freies, leichtes, fröhliches, gottvertrauendes Leben führen kannst. Ich lade uns ein, heute Abend aufzustehen und so ein bewusstes, befreiendes Gebet zu beten. Habt ihr Lust? Dann steht doch auf mit mir und lass uns beten. Herr Jesus, du hast mal gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr ganz viel Mühe habt, ganz viele Lasten tragt, euch so viel Sorgen macht. Ich will euch neues Leben geben. Und dann hast du gesagt, dass du für uns die Sorgen tragen willst. Jesus, wir entdecken, dass wir unser Leben oft selber managen wollen. Dass wir dir oft gar nicht glauben, dass du wirklich so gut bist. Dass wir oft in unseren selbstgestrickten Angstgefängnissen drin sitzen. Und uns der Blick verloren geht für deine Liebe und für deine Möglichkeiten. Heute Abend haben wir was von deiner Liebe und deinen guten Plänen gehört. Und wir wollen unser Vertrauen in dich investieren. Und wir wollen diesem Geist der Sorgen und der Angst in unserem Leben nicht wirklich Raum geben. Und wir haben verstanden, dass du dich freust, wenn wir unser Vertrauen dahingehend ausdrücken, dass wir unsere Sorgen zu dir bringen. Du fühlst dich davon nicht belästigt, sondern du möchtest uns ganz bewusst in Freiheit führen. Und ich möchte dich einladen, wenn du auf deinem Platz stehst, dir zu überlegen, was ist die größte Sorge in deinem Leben? Und dann nimmst du deine rechte Hand, packst die Sorge da rein und dann öffnest du sie und sagst, Jesus, ich gebe sie dir. Probier das mal ganz praktisch zu machen. So learning by doing, ja? Und während du das tust, drückst du damit aus, Jesus, ich will lernen, dir zu vertrauen. Ich will lernen, dass du wirklich dieser gute Hirte bist, der sich ernsthaft kümmert und der allen meinen Mangel ausfüllen will, gemäß seinem Reichtum an Möglichkeiten. Und wo du spürst, dass du in deinem Leben so krampfhaft festhältst, leg's auch rein und sag, Jesus, ich möchte, dass du mein Leben beginnst zu führen. Führ mich raus aus meinen Ängsten, aus meinen Sorgen, aus meinen Gefängnissen. Sei du mein Befreier. Ich nehme dich heute als meinen Retter, als meinen Herrn, als meinen Hirten. Ich nehme dich an, Herr, und ich lasse meine Sorgen los. Und wenn immer der Feind in meiner Seele kommen wird, um mir zu sagen, ich soll mich wieder sorgen, werde ich sagen, hey, das hat Jesus für mich erledigt, ich muss es nicht mehr machen. Vater, und ich danke dir, dass es so gut ist an deiner Hand. Und du versprochen hast, uns nicht loszulassen, sondern uns zu lieben bis ans Ende der Welt und dann mit uns sogar bis in die Ewigkeit hineinzugehen. Danke für diese Liebe. Amen. Amen. Hey, danke, dass ihr zugehört habt.